Board Game Circus Podcastchen. Ja, also Leute, schön, dass ihr mit mir eingeschaltet habt. Ich wollte euch mal kurz sprechen zum Thema Mythwind. Das haben wir nämlich gestern Abend gespielt. Ich habe das ja vorher nicht gespielt und das müssen wir allen, die zuhören, jetzt mal erzählen. Also in der Redaktion haben ja Frank und Lisa Mythwind übersetzt, lokalisiert. Und natürlich haben wir das Spiel auch getestet, bevor wir gesagt haben, komm, das machen wir. Also das wäre jetzt ja doch ein bisschen krass, wenn wir das gar nicht gemacht hätten. Und Lisa und ich haben es vorher auf Tabletopia gespielt mit dem Verlag, uns dort eben auch ausführlich zeigen lassen. Wer Mythwind jetzt nicht kennt, ihr spielt dort verschiedene Rollen. Wir durften in der Demo damals in dem den Prolog spielen. Und da habe ich den Farmer gespielt und die Lisa die Handwerkerin. Und diese Mechaniken haben uns einfach auch gut gefallen, wie das verzahnt ist, was uns gezeigt wurde, wie das weitergehen wird. Und ab dem Punkt habe ich gesagt, okay, das ist irgendwie so anders und auch innovativ, macht auch Bock und wir haben richtig viel Lust, das weiter zu spielen. Geht aber natürlich nicht, weil der Prolog irgendwo ein Ende hatte. Das Spiel wollen wir gerne machen. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann aber gesagt, ich gucke mir das nicht mehr an, ich spoiler mich nicht und ich bin jetzt auf demselben Stand wie die meisten anderen Menschen, die ihr Mythwind in den nächsten Tagen bekommen und habe quasi ein brandneues Spiel auf dem Tisch, das ich eigentlich gar nicht kenne, dessen Spielanleitung ich lesen muss und das wir jetzt angefangen haben zu spielen. Und davon wollte ich mal ganz kurz berichten, damit die, die das genauso wie ich habe gestern Abend angefangen, machen, so ein bisschen eine Idee bekommen, auf was sie sich da einlassen und was da auf sie zukommt. Und vielleicht auch, wie man damit dann am besten umgeht.
Genau, Daniel, du bist ja nicht alleine. Frank und ich sind auch da. Hi, Frank.
Hallo zusammen.
Frank, wir hören jetzt deine Stimme ja das allererste Mal im Podcast. Magst du vielleicht ganz kurz was zu dir sagen? Wer bist du und was machst du bei Board Game Circus?
Ich bin Übersetzer. Ich lebe hier in der Pfalz und bin jetzt seit, ich glaube, genau 2 Jahren bei Board Game Circus für Übersetzung zuständig und auch so ein bisschen für unsere SupporterInnen. Und ja, übersetzen tue ich schon länger, aber bin eben seit 2 Jahren dazugestoßen hier.
Hör mal, wenn es genau 2 Jahre sind, dann gratuliere ich auch mal herzlich und ich vergesse das ja immer.
Zu spät.
Es ist ja die Zeit mit Frank fühlt sich an wie eine Ewigkeit, weil es so gut ist und ich vergesse es dann immer. Sagst du mir, hör mal, Daniel, du musst es doch langsam mal wissen. Aber nein, sorry.
Geil. Es war noch keine Urkunde im Briefkasten. Ich warte schon immer drauf.
Was da wieder los ist.
Dann ist das jetzt nicht nur ein Mythwind, sondern auch ein Jubiläums-Podcast. Frank, du hast Mythwind auch noch nicht gespielt, richtig?
Ich habe es nur mal ganz kurz, glaube ich, angespielt und ich habe hauptsächlich ja auch die Story übersetzt und ein paar von den Charakteren. Und ist ja so ein bisschen immer die Tragik für mich, wenn ich die Spiele hier übersetzen muss, dass ich die Story dann schon kenne. Ganz viele von den Spielen, die ich selber gerne spielen würde, wie jetzt auch das Witchbound, was ja demnächst noch bei uns kommt, da weiß ich dann natürlich immer schon viel, aber bei Mythwind ist das auch gar nicht so schlimm.
Womit wir wieder bei dem Punkt sind, warum ich da dem Team das Spiel überlassen habe. Also, als Side Note, es gab mal irgendwann so einen Moment, wo ich in unserem internen Tool gelesen habe, wie die Charaktere heißen. Und da habe ich mich erst mal am Kopf gekratzt, ja, sollen die Charaktere denn in dem Spiel wirklich so heißen? Aber was ich jetzt an Story gestern Abend erlebt habe, soweit, also das war alles super, super schön. Das hat alles super gepasst. Und da werde ich jetzt natürlich auch nicht spoilern, werde es deswegen mal ganz kurz mechanisch erklären. Also es gibt einen sehr dicken Stapel Ereigniskarten, einen sehr dicken Kartenstapel für Abenteuer. Ich meine, das sind 80 Abenteuerkarten und fast 160 Ereigniskarten, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und wir nehmen immer nur ein paar von den Ereigniskarten am Anfang her. Die werden dann auch gemischt und da wird dann nach und nach mehr Ereignis mit rein gemischt. Und zwar, je häufiger man zum Beispiel auf Abenteuer geht, desto ereignisreicher wird es auch. Also viele Dinge in dem Spiel bedingen sich gegenseitig. Gehe ich nie auf Abenteuer, erlebe ich auch keine Ereignisse, aber wenn ich eben mich für die Aktion Abenteuer erleben entscheide, in diesem ja Worker Placement Part, den es ja als Dorfaktion gibt, dann bekomme ich eben auch immer neue Ereignisse rein und so erlebe ich zum einen über die Ereignisse, aber auch über die Abenteuerkarten eben die Geschichte, die Frank und Lisa da übersetzt haben. Und da ist mir gestern aufgefallen beim Lesen, ich hatte nämlich vorher echt Sorge, ich bin bei uns der Maßstab dafür, was kann man noch lesen und was nicht, weil meine Augen jetzt auch nicht mehr die allerbesten sind und da habe ich schon so eine Gleitsichtbrille und tatsächlich konnte ich die Karten, also wir haben so ein bisschen schummeriges Licht auch gemacht, damit die Stimmung schön ist, konnte ich die Karten hervorragend lesen und das war vorher, da will ich jetzt mal ganz ehrlich nach außen hin sein, so meine Sorge, kann man das so anbieten? Oder ist das viel zu klein, als ich die PDFs gesehen habe beim Überfliegen? Aber das geht tatsächlich wunderbar, die Geschichte zu lesen. Und das hat auch, wir haben eben die Ereigniskarte immer der Person gegeben, die das Abenteuern auch ausgewählt hat. Und die konnten das alle mal lesen. Also voll gut, super. Und auch immer genug Platz, um halt im Text eben schöne Adjektive, schöne Sprache und so drin zu haben. Das ist nicht irgendwie verkürzt oder aufs Wesentliche, sondern das ist schon mal super. Es ist aber nicht so, wie ich jetzt dachte am Anfang, dass ich da stundenlang Story erstmal habe, sondern was, da können wir gleich mal einsteigen, in wie geht das Spiel los. Ich habe ja am Anfang nur eine einzige Ereigniskarte reingelegt und dann kommt es allerdings mit dem ersten Abenteuer relativ schnell so das Neue dazugemischt werden. Diese Story, die hält also jetzt vom Rest des Spiels nicht lang ab. Fügt dem aber eben diesen schönen Rahmen hinzu und ist tatsächlich auch, darf ich jetzt auch wieder nicht spoilern, aber es ist schon so, dass du da sagst, okay, warum ist es in der Story jetzt so? Da würde ich dann schon auch gerne hören, was danach noch kommt und wie es dazu kommt, ja, ich will es mal so umreißen. Wie war das, Frank, beim Übersetzen, habt ihr da so eine Art Drehbuch gehabt, also so ein Skript, dass man sagt, die Karte kommt nach der, die kommt nach der, oder ist es so, dass die linear von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 durchübersetzt wurden? Weil wir haben ja gestern zum Beispiel ein Abenteuer erlebt, da mussten wir dann die Karte 2 und die Karte 146 reinmischen. Und dann haben wir eine von ganz vorne und eine von ganz hinten.
Ja, das ist tatsächlich immer so eine Problematik. Es liegt immer ein bisschen daran, wie viel bekommen wir von unserem Kunden da zur Verfügung gestellt an Referenzmaterial, was hat er denn selbst überhaupt? Und in dem Fall jetzt bei Mithrin war es so, dass wir tatsächlich selbst auch schauen mussten, worauf bezieht sich welche Karte, weil man ja zum Teil auch dann die Anschlüsse treffen muss, ne? Wenn sich eine Karte auf bestimmte Charakternamen oder Pronomen bezieht. Und das war schon ein bisschen tüftelig, sage ich jetzt mal so, bei Mithrin, das rauszukriegen. Aber ich glaube, wir haben es ganz gut getroffen.
Ja, Frank, vielleicht direkte Nachfrage, weil mich das auch super interessiert und wahrscheinlich auch die Leute, die zuhören. Kannst du uns ungefähr sagen, wie viele Leute haben jetzt Mithrin übersetzt und wie viele Stunden habt ihr denn dafür insgesamt gebraucht?
Die Stunden kann Daniel besser sagen, aber wir waren tatsächlich zu zweit. Lisa und ich haben das zusammen gemacht.
Wir haben ja gestern die Stunden nochmal aufgeschrieben, als wir Kalkulation gemacht haben und ich meine, dass das für die Übersetzung, das muss man jetzt immer differenzieren, es gibt die Übersetzung. Dann geht die zweite Person hin, liest über all das drüber und kommentiert. Danach folgt ein Schritt, den nennen wir das Integrating Comments. Das heißt, die Person, die übersetzt hat, guckt sich die Anmerkungen an und überlegt, möchte ich die so einarbeiten, möchte ich irgendwas anders machen oder lasse ich es so, wie ich es mir gedacht hatte. Nach dem Integrating Comments ist also dieser Text von der Person, die übersetzt hat, noch einmal bearbeitet und durchgegangen worden. Danach darf dann die Person, die das kommentiert hat, und eben die zweite im Team ist lektorieren, das heißt, dann wird nochmal durchgegangen, passt jetzt alles, sind auch keine Rechtschreib- und Kommafehler mehr drin, dann geht das Ganze in den Textsatz, in dem Fall hat zum Teil Lisa Textsatz mitgemacht und unser Grafiker Mauri hat auch viel gemacht und hat den Textsatz gemacht, also das habe ich nämlich bei der Kalkulation gestern auch gemerkt, dass da ganz schön viel Geld allein für den Textsatz drauf ging. Und zu guter Letzt, wenn der Textsatz fertig ist und die PDFs exportiert wurden aus InDesign, dann geht das Team, das übersetzt und lektoriert, wieder und macht den PDF-Check. Dann, wenn der PDF-Check fertig ist, wird der abgegeben und an die Druckerei und wir kriegen nochmal die sogenannten E-Proofs zurück. Also das sind eben schon mal Vorschauen auf die Druckdatei, wie die später aussehen wird und auch die wird nochmal gelesen. Und ich kann euch jetzt sagen, dass das Übersetzen und Lektorieren inklusive Korrekturschleife, E-Proof ohne Grafik über 300 Stunden gedauert hat.
Wir hatten ja bei dem Spiel auch nicht nur quasi die Problematik in Anführungszeichen der langen Story, sondern es sind ja auch nochmal 4 oder 5 verschiedene Charakteranleitungen dabei, ne, die quasi auch nochmal bei den Stunden dann reinhauen.
Ja, das ist so ähnlich dann wie beim Film, ne, wo du für irgendwie 3 Sekunden Film aber total viel Material aufnimmst und viel länger arbeitest, als am Ende das Ergebnis ist. Jetzt darf man sich fragen, wie lange dauert Mythwind eigentlich? Also wenn ich sage, ihr habt allein 300 Stunden da in der Redaktion Übersetzung und Co. verbracht, ist das das Zehnfache dessen, wie lange Mythwind dauern soll? Ja, also dauert es 30 Stunden oder nicht? Die Frage möchte ich nämlich nach meiner Session gestern mal aufwerfen. Also irgendwo hatte ich mal gelesen, man kann davon ausgehen, dass man da 30 Stunden Spielspaß rausholt. Unsere Session gestern hat um 19.30 Uhr angefangen. Klar, dann mussten wir erstmal alles aufbauen. Das ist beim ersten Mal so, dass man alles rausholt. Hier liegt auch noch das Pöppelmaterial, also das Ausgepöppelte. Und dann tut man das in die Sortierkästen. Wenn man das einmal gemacht hat, dann ist der nächste Start des Spiels und auch das Abspeichern des Spiels irre schnell. Also das kann ich gleich mal vorwegnehmen, weil ich habe im Internet auch ein paar Mal gelesen, so ja, in den ganzen Videos hört man immer nur vom Verspeichern und sonst nichts zu dem Spiel. Das stimmt ja erstens nicht, wenn man die Videos ganz guckt, aber das Speichern ist tatsächlich auch irre gut. Ja, also wir haben wirklich hinterher, als wir gemerkt haben, das wollte ich jetzt sagen, 19:30 bis 23:30. Um 23:30 habe ich die anderen gefragt, habt ihr eigentlich eine Idee, wie spät es ist? Weil ihr wolltet ja nur bis 22:30 spielen. Und nee, keine Ahnung, wieso, wie spät ist es? Und ich habe dann gesagt, ja, es ist 23:30. Oh, shit. Also das hatte gar keiner gemerkt. Es waren alle so deep drin, ja. Dann mussten wir aber wirklich an der Stelle auch erstmal abbrechen und haben gespeichert. Also wir haben nicht, wohlgemerkt, es nicht geschafft, den ersten Monat zu Ende zu spielen in dieser Session, sondern wir sind jetzt bei Tag 5 von 9 oder Tag 6 von 9 und haben dann einfach genau an der Stelle gespeichert. Frank, das weiß ich nicht, ob du das jetzt auf dem Schirm hast oder ob das Lisa wäre. Ist es immer so gedacht, dass man einen Monat, der ja aus 9 Tagen besteht, also sprich aus 9 Spielrunden besteht, innerhalb eines Abends schafft oder ist und man dann abspeichert oder ist es durchaus auch vollkommen gewollt, dass man während eines Monats abspeichert?
Es ist, glaube ich, gewollt, dass du auch während des Monats abspeichern kannst. Es ist, also ich, was ich mal gehört hatte, war, dass eine Session durchaus in einer halben Stunde auch quasi erledigt sein kann. Das wäre dann so ein Tag, ne? Was mich jetzt interessieren würde, was, wenn ihr gestern gespielt habt, ist, wie war denn ungefähr so das Verhältnis zwischen den, oder zeitliche Verhältnis zwischen den Story-Anteilen und dem, was man im Dorf macht quasi?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil tatsächlich ist das Spiel zunächst mal mechanischer, als dass es storylastig ist. Wir können ja mal erzählen, dass wir waren zu viert. Welche Rollen haben wir gespielt? Also, es gab einmal den Farmer, dann gab es die Wirtin aus der Erweiterung wohlgemerkt, dann gab es die Handwerkerin, das war ich, und wir hatten den Waldhüter dabei. Und nachdem wir, und jede Person hat wohlgemerkt vorher ihre Spielanleitung schon zu Hause gelesen gehabt und war mit ihrem Charakter vertraut. Ich wiederum hatte zusätzlich zu meinem Charakter noch die Hauptanleitung gelesen. Das ist dann auch alles relativ schnell vermittelt. Wenn das Material vor einem steht, kann man anhand des Materials ganz gut durchführen. Aber die Icons, die auch auf der Rückseite jeweils der Spielanleitung erklärt sind und ähnliches, die guckt man dann immer noch mal nach während des Spiels. Dafür ist es super, dass man diese Referenz hat. So, jetzt muss sich natürlich jede Person in der Praxis erstmal mit ihrem Charakter auseinandersetzen. Die Anleitung zu lesen ist eins, zu verstehen, wie tue ich das alles in den Trays. Also zum Beispiel bei meiner Handwerkerin hole ich wirklich oben aus meinem Tray Materialien, tue die erstmal in den Beutel. Dann darf ich die nach Backbuilding Art aus dem Beutel ziehen, leg die in mein Lager. Das ist so ein kleiner Slot in meinem Tray. Und dann gibt es mehrere Slots in der Verarbeitungs- oder Produktionskette, in der ich meine Materialien dann weiter bewege. Und dann muss man wirklich verstehen, je nachdem, wie weit es verarbeitet ist und an welcher Stelle ich es verkaufe, kriege ich unterschiedlich viel Geld. Und wie viel Geld ich dafür bekomme, stelle ich wiederum ein, richtet sich nach meiner Reputation. Ich kann Material ganz lang verarbeiten, dann wird meine Reputation besser. Dann würde ich beim Verkaufen eines fertigen Produktes, dass ich aus diesen Materialien geschaffen habe, auch mehr Geld bekommen. Ich kann mich aber auch entscheiden, das früher zu tun. Und da ist mir was klar geworden, was ich bei dem Spiel so nicht erwartet hatte und was es auch, sag ich mal, auf den ersten Blick oder beim ersten Spielen doch komplexer macht, als es ist. In verschiedenen Rollen, wie zum Beispiel in meiner oder der Wirtin, ist das Timing total wichtig. Das war auch bei dem Wildhüter so. Nicht auf eine negative Art, wohlgemerkt, sondern auf eine, wo ich sagen würde, das Spiel könnte für die Menschen, die gezweifelt haben, ob es challenging genug ist für sie, definitiv fleischig genug sein, meaty genug, ja. Also da ist, das ist momentan gestern Abend eher auf einem Niveau gewesen, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt gerade vielleicht doch Kennerspieler. Und zwar ist es so, ich möchte mal ein ganz konkretes Beispiel nennen, das ist sehr anschaulich, die Wirtin zum Beispiel, die kriegt Gäste in das Gästehaus und das hängt eben davon ab, was für ein Wetter ist. Bei schönem Wetter kommen ein bisschen weniger abends in die Taverne, dann übernachten die auch mal draußen, bei schlechtem Wetter kommen mehr rein. Um alle Gäste glücklich zu machen oder um die Reputation des Gasthauses steigern zu können, muss man die Mehrheit der Gäste glücklich machen. Wenn also zum Beispiel 8 kommen, muss ich 5 glücklich machen. Das heißt, die müssen, wenn sie den Anspruch haben, sie wollen was essen, sie wollen am Fenster sitzen, sie wollen irgendwie mit einer anderen Person am Tisch sitzen, das sind, muss man sich jetzt bildlich so vorstellen, diese ganzen Einrichtungsgegenstände, Fenster, Tisch, Theke, Stuhl und so weiter und so fort, das sind kleine Plättchen, die ich in mein Tableau reinlege, dahinter ist immer ein Schlitz und in den Schlitz stecke ich wiederum die Plättchen, die ich aus dem Beutel gezogen habe, die zu mir in die Taverne kommen und setze die da rein, wortwörtlich. Jeder dieser Gäste hat vorne drauf seine Anforderung und auf der Rückseite die Belohnung beziehungsweise manche eben auch, wenn sie unzufrieden sind, einen Malus, den man in Kauf nehmen muss, wenn man ihre Wünsche nicht befriedigen kann. Jetzt ist es so, der Ruf steigt also, wenn ich die Mehrheit dieser Personen glücklich machen kann. Je mehr Personen ich ziehe, desto schwieriger wird es ja aber, sie glücklich zu machen. Weil ich immer mehr als die Hälfte glücklich machen muss. Erstmal hat die Susanne, die die Wirtin gespielt hat, viele Gäste, nach und nach immer mehr Gäste bekommen. Das Problem war dann, diese noch zufriedenzustellen. Bis wir gecheckt haben, wenn du also man kann eine geschlossene Gesellschaft machen, das heißt, man reserviert einen Tisch, dann geht der Ruf runter, aber es ist leichter, alle an diesem Tisch glücklich zu machen. Also, muss ich mir überlegen, vom Timing her, riskiere ich nicht bewusst einen schlechteren Ruf, weil weniger Menschen kommen und ich es aber gleichzeitig schaffe, die da sind, alle glücklich zu machen. Das ist also so eine Überlegung, die sich erst während des Spiels später offenbart hat. Genauso bei mir, ich muss mir überlegen, ist es sinnvoll, ein Material über einen bestimmten Punkt hinaus zu verbessern, weil ich dann mehr Münzen bekomme, wenn ich es verkaufe, oder verkaufe ich es schon, nachdem ich nur kurz dran gearbeitet habe, was mir dann aber erlaubt, wenn ich es verkaufe, direkt ein anderes Material, um eine Stufe zu verbessern, ohne dass ich dafür nochmal eine zusätzliche Aktion benutzen muss. Und wir sind am Anfang nicht so schnell zu Geld gekommen, wie wir es gern wären, weil wir das nicht sofort gesehen haben. Und das war das, was ich vorhin meinte, was ich auch Menschen, die das Spiel jetzt spielen, unbedingt mitgeben möchte. Ihr dürft nicht nach 1, 2 oder 3 Tagen aufgeben und denken, das Spiel ist ja das Härteste, was ich je gesehen habe oder das macht keinen Spaß. Denn stellt euch bitte nochmal vor, und das haben wir auch wirklich vor dem geistigen Auge gesehen, ihr kommt in ein Tal und ihr habt nichts dabei. In einem normalen Eurogame würde ich erwarten, dass ich innerhalb der ersten 30 Minuten meine Engine in Gang bringe, dann steht die und in Minute 60 spuckt die nur noch aus Punkte, Punkte, Geld, Geld, Geld. Mythwind ist ja so angelegt, dass das viel länger geht. Das heißt, die ersten Tage, die sind richtiges Darben. Ich komme nicht sofort dahin. Ich sehe eine Spielanleitung. Ich kann mir Verbesserungen kaufen. Ja, ich habe bis heute keine Verbesserung nach 5 Tagen. Ist logisch, oder? Wenn ich 5 Tage erst im Tal bin und die ersten 3 Leute kennengelernt habe, dann kann ich nicht sofort alles automatisieren. Aber diese Erkenntnis, die musste erstmal in mir als Spieler jetzt wachsen. Dass das da alles liegt, wie ich mich verbessern kann, mein ganzes Material, was meine Armlänge angeht, in Reichweite, was das Spiel angeht, in weiter Ferne, als Perspektive, auf die ich hinarbeiten kann, wo ich sage, buh, das ist aber teuer, bis ich die Verbesserung mal bezahlen kann. Da brauche ich 8 Materialien, aber ich kann ja nur so wenige Materialien auf einmal verbessern. Und dann kommen wir eben an den Punkt, wo wir sagen, weißt du was, dann haue ich die Materialien alle einfach nach Verarbeitungsstufe 1 raus, kriege ganz schnell Geld und dann komme ich auch eher an den Punkt. Und diese Erkenntnis, die muss wachsen und mir ist klar geworden, also am Anfang haben wir gedacht, ist das das Spiel? Und ich dachte wirklich auch, ja, jetzt ist es ja doch der Rohrkrepierer, der auf Unknowns angekündigt wurde. Und danach, also am Ende des Abends habe ich gemerkt, wie geil ist es eigentlich? Also, dass die Designer einen das spüren und leben lassen, wie schwer das eben auch ist, sich das aufzubauen. Und natürlich würde ich die Verbesserungen gleich alle innerhalb der ersten Stunde kriegen, wäre das Spiel ja auch öde. Ja, also Frank, um die Frage abschließend zu beantworten und alle, die ich hoffentlich jetzt mitgenommen habe in Sachen Mechanik, eben auch so ein bisschen da auf das Niveau zu bringen, wo ihr dann spielen werdet. Es ist erstmal am Anfang vor allem ein mechanisches Spiel. Und wie viel Story reinkommt, entsteht natürlich auch daraus, geht ihr denn überhaupt die Abenteueraktion machen oder nicht? Das habe ich ja vorher schon mal gesagt. Je mehr Abenteuer ihr macht, desto abenteuerlustig wird es auch. Und dann kommt auch mehr Story rein.
Man sollte jetzt aber vielleicht auch kurz dazu sagen, das klingt ist alles super tüftelig. Die Charaktere sind ja aber schon auch unterschiedlich angelegt. Also die Wirtin und der Waldhüter, den du angesprochen hast, die sind sicherlich komplexer, weil man einfach Dinge vorausplanen muss. Aber der Farmer zum Beispiel ist eben ein einfacher Charakter, ist ja auch angegeben in der Anleitung, dass die verschiedene Schwierigkeitsgrade auch haben. Und das Tolle ist natürlich auch, dass man ja jederzeit wechseln kann. Also spiele ich am ersten Tag die Wirtin und ich merke, das ist mir aber jetzt wirklich eine Stufe zu hart, dann spiele ich eben in der nächsten Runde einfach mal den Farmer. Das ist ja auch jederzeit möglich.
Genau, das wird Monat. Du hast Tag gesagt, aber es wird im Prinzip empfohlen, Monat, ja, das am nächsten Monat zu machen. Also ein Monat besteht ja aus 9 Tagen und jeder Tag ist im Prinzip als Runde zu verstehen. Und klar, das war ja jetzt auch nicht negativ gemeint. Also das war für uns im Prinzip ein super Erkenntnisgewinn und eigentlich möchte ich ja genau das von einem Spiel. Es soll ja auch challenging sein. Ich will ja nicht nur da vor mich hinspielen. Ob es dann im weiteren Verlauf das Feel-Good-Spiel ist, was jetzt wiederum andere erwarten, das wird man sehen. Also die Story, die wir dann hatten, und die Abenteuer, also die Eventkarten, die Ereignisse, so, und die Abenteuer, die wir hatten, die haben viel dazu beigetragen, dass wir verstehen, was wir da machen und wo wir da sind und ist ganz, ganz liebevoll auch und hat auch, je nachdem, was es war, zu einem Lacher geführt. Und wir haben zum Beispiel gleich zu Beginn unseren Charakteren auch Namen gegeben und wir spielen in der Rolle. Also wir haben den Waldhüter Bruno und wir haben den Farmer Samson und wir haben die Wirtin, die Susanne wohlgemerkt hat noch keinen Namen dafür, also ist sie jetzt die Susanne und meine Handwerkerin ist ja die Arietti. Entsprechend des Studio Ghibli Films, mega verliebt in Arietti, kann man nichts machen. Und ja, das ist einfach irgendwie richtig, richtig cool. Also bei den Gästen zum Beispiel im Wirtshaus, was ich vorhin erzählt habe, da ist auch der Farmer drauf. Das heißt, der Samson, der geht dann halt auch ins Wirtshaus und witzigerweise ist der Samson einer, der relativ schnell zufriedenzustellen ist, der will einfach nur ein bisschen was zu essen haben. Und wenn er das mal nicht kriegt, dann gibt er auch keinen Malus. Das heißt, die Susanne und der Samson, die funktionieren eigentlich so als Team auch schon mal ganz gut und das spiegelt sich dann natürlich in der Story wieder und in dem Talk am Tisch irgendwie, ja, und dann ist das Spiel plötzlich nicht mehr mechanisch und beim Wildhüter ist es ja so, Waldläufer, Wildhüter, Frank, sag mal jetzt.
Waldhüter,
sorry, ich mixe immer die beiden Begriffe. Der Waldhüter, der muss sich ja entscheiden, bin ich im Dorf oder bin ich weg? Und der wird dir in der Spielanleitung empfohlen, direkt mal am ersten Tag gleich auf Streifzug zu gehen und das mal auszuprobieren. Ich sag mal so, nach meiner Erkenntnis gestern hätte man vielleicht auch doch erst ein bisschen Ausrüstung holen können, aber er ist dann 3 Tage lang weg und das hat auch zu witzigen Situationen geführt, weil wir hätten ihn dann an manchen Stellen vielleicht im Dorf gebraucht, um mal einen Bauplatz für ein Gebäude noch frei zu machen oder ähnliches und dann haben wir natürlich lachen müssen, dass er im Wald ist und er hat die Hände gehoben und hat gesagt, sorry Leute, da kann ich euch jetzt nicht helfen, ich komme erst in 2 Tagen wieder. Und bei seinem Charakter übrigens hat man auch sehr schön gesehen, wie der Anspruch ist. Also man kann, wie bei mir, bei meinem Charakter, bei der Wirtin, was ich gesagt habe, auch beim Waldhüter sein Spiel wirklich optimieren. Du hast innerhalb jeder Rolle im Endeffekt ein Optimierungsspiel. Also das meine ich auch, warum es dann anspruchsvoll ist für Leute, die diesen Anspruch suchen. Ja, du musst dir überlegen, welche Begegnung mache ich wie, weil eine Begegnung hat, wenn sie klappt, halt einen positiven Effekt, wenn sie nicht klappt, einen negativen Effekt. Wie nutze ich diesen Effekt, um meine Karten dann wieder zu arrangieren? Und so programmierst du dir im Prinzip deinen Weg, möglichst viele Begegnungen während des Streifzuges, den du als Wildhüter machst, zu schaffen. Das ist alles jetzt nicht, und das möchte ich auch mit nach Hause geben, das Familienspiel, weil es Koop ist, wo man automatisch die Kids mitspielen lassen kann. Die bräuchten schon Sitzfleisch. Da ist wirklich meine Empfehlung, dass eine Person, und das muss die gamerigste Person eigentlich sein, das alles gelesen hat und versteht. Denn wenn ihr mit der Family jetzt kooperativ spielen wollt, dann wollt ihr nicht den anderen jeden einzelnen Schritt sagen. Du müsstest jetzt dies tun, das tun. Dann ist das ja kein schönes Koop-Erlebnis.
Zumal und man ja auch die Züge quasi gleichzeitig macht. Ne? Also die eigene Arbeit, die man jeden Tag hat, macht man gleichzeitig. Da wäre es ein bisschen schwierig, immer nur zu unterstützen, weil man eben auch seine eigene Arbeit macht.
Genau, und das macht, glaube ich, für die anderen jetzt auch nicht so viel Spaß, wenn sie dann gespielt werden. Da muss ich sagen, die Anleitung sagt ja genau das. Also ihr könnt eure Züge parallel machen. Wir haben am Anfang die ersten 3 Tage das so ein bisschen nacheinander gemacht und eben auch drauf geschaut, was machen die anderen. Und da muss ich sagen, das reicht dann auch schon, um deren Mechanik zu verstehen. Also wird man im Laufe des Spiels relativ schnell regelfest, was alle Charaktere angeht. So gesehen muss nicht jede Person alle Charaktere dann lesen, sondern man kommt sehr, sehr gut in das Handling und die Mechaniken der anderen Charaktere tatsächlich auch rein.
Genau, wo du jetzt gesagt hattest, die Story wäre ganz liebevoll, das muss ich auch wirklich sagen. Wir haben ja hier einige Spiele immer auf dem Tisch liegen, aber bei Mythwind kommt wirklich so dieses Feeling auch rüber, dass man in dieses Tal kommt und man fühlt sich direkt dort wie angekommen. Also ist auch ganz unabhängig von unserer Übersetzung. Es hat richtig Spaß gemacht. Man wollte wissen, was ist jetzt auf dieser nächsten Karte? Wie geht dieser Story-Strang weiter? Also das ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben.
Ja, also da kann ich ja kurz erklären, wie es funktioniert. Auch eben, wenn ein Abenteuer bzw. Ereignis kommt, dann kann das unter Umständen eben auch Wahlmöglichkeiten für die Spielenden enthalten. Und ich will ja eigentlich nicht spoilern, aber ich sag mal so ein abstraktes Beispiel. So ungefähr kam es vor. Ich gehe nur nicht zu sehr ins Detail, weil ich es so schön bildlich auch fand. Also man ist ja in dem Tal unterwegs, es gibt auch einen Wald, man ist auch mal in dem Wald unterwegs, ist ja jetzt wurscht, wo man unterwegs ist, aber es gab eben eine Begegnung, die, und ich musste mich entscheiden, mit wie viel Menschen, also in dem Fall habe ich ja, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, wir benutzen Würfel und die zeigen an, wie viel Hilfskräfte wir haben. Hilfskräfte können Waldgeister sein und Dorfleute. Und immer wenn ich jemanden benutze oder einsetze, also etwas für mich zu tun, egal ob es ein Waldgeist oder eine Dorfleute ist, dann drehe ich den Würfel um 1 runter. Also er ist quasi kein Würfel, sondern ein Werteanzeiger in dem Sinn. Und bei dieser Begegnung, die es da gab, war es eben so, dass ich vorher sagen musste, mit wie vielen Menschen bzw. Waldgeistern ich da hingehe. Ob ich dann jemanden mitnehme oder ob ich da alleine hingehe. Und weil du gerade meinst, das ist so schön, man erfährt so viel. Also es gab in dieser Begegnung dann eben am Ende eine Handreichung, also wirklich eine Handreichung. Ich habe der Begegnung dann geholfen. Und es gab so eine Handreichung in der Story, ich will es ja nicht so weit, aber wo wir uns wirklich die Hände reichen und ich sie da raushole. Und dann war das einfach so schön zu sehen, okay, jetzt habe ich am Ende, also auf der Rückseite der Karte, 3 mögliche Ergebnisse, die eben dann auch abhängig davon sind, wie viele Hilfskräfte, also wie viel Begleiter ich mitgenommen habe. Und das ist ganz oft in dem Spiel so, dass ich mich entscheiden kann, etwas zu tun, wohlgemerkt auch, weil so ähnlich wie man es von Videospielen kennt, dass man sich entscheiden kann, mache ich jetzt eher was Böses oder mache ich jetzt eher was Nettes, also helfe ich oder nutze ich die Situation für mich aus und das kann dann ganz unterschiedliche Ergebnisse am Ende auf der Rückseite der Karte haben, ja, also im Endeffekt sind es A, B oder A, B, C Optionen auf der Vorderseite, die ich auch alle vorlese und durchdenke, was möchte ich denn da gerne machen und auf der Rückseite der Karte kann ich dann eben das entsprechende Ergebnis ablesen mit unter Umständen gewissen Effekten. Und das finde ich halt cool, weil wir können selber auch noch mal mehr in die Rolle gehen und unseren Spielstil bestimmen. Ja. Möchte ich jetzt jemanden umhauen oder möchte ich den nicht umhauen? Und ich könnte ja eine Rolle spielen, wo ich sage, nö, also der geht mir jetzt auf den Keks, den haue ich jetzt um. Und er könnte theoretisch auf der Rückseite stehen, das war die richtige Entscheidung, ja. Der wäre nämlich als nächstes, hätte der sonst dich umgehauen. Oder das ist jetzt so ein völlig abstruses Beispiel, ich will ja. Ne? Aber so Entscheidungen, die unter Umständen auch eine Wendung haben, die man vielleicht gar nicht erwartet hat. Oder dass man jemandem hilft und dann war das vielleicht die schlechtere Option. Aber dass man am Ende immer das Gefühl hat, ich habe im Prinzip die Entscheidung getroffen, die ich treffen wollte oder die mein Charakter treffen wollte, weil ich das so wollte. Und nicht, weil ich sage, ja, davon errechne ich mir das beste Ergebnis. Weil dann könnte ich natürlich in jedem Spiel immer so spielen, dass ich sage, ja, erwartet wird jetzt ja wahrscheinlich dies und das, damit das und das passiert. Aber so ist es tatsächlich gar nicht. Ja, also war jetzt schwer vorherzusehen, was dann passiert.
Das fand ich tatsächlich auch das Spannende, glaube ich, an der Story. Ich habe mich, als die Übersetzung fertig war, habe ich mich echt gefragt, was war jetzt da eigentlich so toll dran? Und ich glaube, das ist, weil du die Waldgeister angesprochen hast, die durch die man ja in das Tal kommt. Aber es ist eben nicht so plakativ. Es ist nicht so, dass die Waldgeister einem immer nur helfen. Die haben alle ihre Eigenheiten. Und es ist eben nicht so, dass man immer nur jemanden umhaut oder dass sie dann irgendwie feindlich reagieren. Manchmal sind sie vielleicht auch traurig oder freuen sich über irgendwas ganz besonders. Und das ist eben, dass es so ein bisschen abweicht von dieser Story, die man vielleicht so erwartet aus anderen Spielen auch, dass es immer nur entweder dafür oder dagegen ist, sondern es gibt ganz viele Zwischentöne, die dazwischen sind. Und das macht's irgendwie aus.
Ja, und es liegt halt ganz stark an den Menschen, wie die auch spielen. Also dem Spiel liegt ja eine Karte auch bei, so eine Landkarte, die so ein bisschen alt und pergamentartig aussieht. Die ist, könnte man als Fluff direkt zur Seite legen. So hat das am Anfang der Spieler vom Farmer gemacht und gesagt, ach so, da ist noch die Karte und schiebt die so in Richtung Tischrand. Aber als dann ein Ereignis kam, bei dem es hieß, ja, so tiefer im Wald, begegnest du etwas, da war dann plötzlich die Karte wieder ganz schnell auf dem Tisch und dann haben wir auf der Karte auch geguckt, aha, wo könnte das eigentlich sein? Also hier unten ist ja das Dorf und das ist irgendwie total cool. Also ich habe Rollenspiel jetzt echt schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren nicht mehr gemacht. Das habe ich gemacht, als es damals in den 80ern rauskam, das Schwarze Auge. Aber es hat so minimal rollenspielartige, es hält die Option bereit, sag ich mal, in die Rolle reinzugehen und das so zu machen. Und so spiele ich zum Beispiel auch Arkham Horror. Da gibt's auch Dinge, wo du weißt, ja, das beste Ergebnis wäre jetzt dies und das. Aber mein Charakter, wenn ich zum Beispiel eine Investigativjournalistin bin, der ist halt neugierig, der macht halt da die Tür oder die Schublade auf, auch wenn ich weiß, das ist ein schlechtes Ergebnis, aber ich bin in der Rolle und ich kann doch nicht die Schublade aufmachen, wenn ich irgendwie neugierig bin. Also das heißt, das lieb ich dann jetzt auch. Und ich glaube, um das jetzt mal zusammenzufassen, dass diejenigen, die das Spiel spielen und auch in Gruppen, die vielleicht unterschiedlich spielen, alle in dem Spiel dann ja doch was finden. Also es ist tatsächlich viel Mechanik, es ist Engine-Building drin in deinem Charakter. Es ist die Frage, welches Timing auch, ja? Also wie komme ich zum Beispiel flott zu Ressourcen, wie komme ich zu Geld, wann muss ich eventuell eine Entscheidung treffen, die meinem Ruf schadet, aber dafür komme ich schneller voran. Das hast du zum einen in der Mechanik, solche Entscheidungen, mache ich dies oder das, hast du aber auch in der Story. Und wer halt mehr in die Rolle gehen möchte und sagt, ich will jetzt mechanisch ein bisschen low spielen, aber ich habe halt bestimmte Ziele, wie ich der Gruppe helfen möchte oder so, macht es eben dann im Dorf durch die Dorfaktion. Also da ist dann ja doch für alle was drin. Und ich habe ehrlich gesagt, also als wir gestern heim sind, gedacht, jetzt müssen wir relativ schnell weiterspielen und das erste Gefühl von wegen, was haben wir da eigentlich gemacht und wer soll das spielen und wie hart ist das Spiel wirklich, was ich so an Tag 1, 2, 3, 4, 5 hatte, ne, weil ich sag mal, viel habe ich jetzt noch nicht geschafft, das ist dann, hat sich umgewandelt in diesen Wunsch, jetzt unbedingt weiterzumachen und dann auch eben dahin zu kommen. Und da lag ich dann noch ewig wach, konnte nur nicht mehr spielen halt.
Sollten wir das als Disclaimer auf die Packung schreiben, dass man danach noch ewig wach liegt.
Macht schlaflose Nächte. Nee, Johannes, schieß los.
Genau, bevor wir jetzt die Aufnahme beenden, jetzt ist hier noch, habe ich eine Frage, weil inklusive mir gibt es ja ganz viele Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben und sehnsüchtig drauf warten. Daniel, jetzt hau doch mal kurz raus. Wir nehmen jetzt ja am 19. Januar vormittags auf. Heute wird auch der Podcast noch online gehen. Was ist der Stand der Dinge bezüglich der Auslieferung von Mythwind?
Da hast du natürlich völlig recht, ne? Dann macht das womöglich dem einen oder anderen Appetit und dann weiß man aber gar nicht, kann man das jetzt kaufen und kommt das dann auch zügig. Wir haben ja eine Vorbestellaktion gehabt und es gab eine Kickstarter-Kampagne, an der wir nicht beteiligt waren. Diese Woche hat der Versand der Kickstarter-Kampagne begonnen, zufälligerweise, leider muss man ja fast sagen, im selben Fulfillment Center, in dem wir regulär mit unserem Shop auch sind. Das heißt, diese Kickstarter-Kampagne wurde jetzt erst einmal priorisiert und uns wurde eben angesagt, dass ab heute die ersten Vorbestellungen rausgehen können. Was wir gesehen haben jetzt in unserem Versandmonitor ist auch, dass die ersten Rezensionsexemplare und tatsächlich auch eine Mythwind-Bestellung mit einer ganz frühen alten Bestellnummer schon rausgegangen sind. Ich glaube, du hast gesagt, irgendwo ist auch schon was auf Instagram aufgetaucht. Also das heißt, es beginnt jetzt gerade. Nichtsdestotrotz ist Freitag und der Tag geht nicht ewig, aber der Versand beginnt und wird eben über die nächsten Tage dann auch in der nächsten Woche ausgerollt. Und wer das jetzt bestellt bei uns, kriegt es nach allen Vorbestellenden erst, aber vermutlich dann auch Anfang übernächster Woche wäre es dann. Genau, ja. Lohnt sich jedenfalls jetzt zuzugreifen und es direkt bei uns zu bestellen, weil dann werden nämlich so feine Leute wie die Lisa und der Frank aus dem Übersetzungsstudio und der Johannes, der das Ganze im Marketing auch noch an euch vermitteln muss, auch mal finanziert, so dass man denen auch mal ein schönes Gehalt zahlen kann.
Das war jetzt ja so, auch so ein erster Deep Dive. Vielleicht, wenn ihr sagt, das war super spannend und das wollt ihr nochmal zu Mythwind hören oder zu anderen Spielen, schreibt uns gerne auf unseren Discord, schreibt uns auf Social Media. Dann setzen wir uns vielleicht nochmal zusammen und tauschen uns nochmal darüber aus. Keine Ahnung. Was macht man am besten mit dem Farmer? Wie geht man am besten mit der Wirtin um etc. pp.? Vielleicht auch zu anderen Spielen. Sagt uns da gern Bescheid. Auch dann können wir nämlich nochmal so Frank und Lisa dazu holen, weil dann sitzen nicht immer Daniel und ich hier alleine vorm Mikro, beziehungsweise zu zweit vorm Mikro.
Genau, das ist auch länger geworden jetzt, als ich dachte. Aber das ist jetzt einfach die Pilotfolge, weil meine Idee war, dass ich so ein Mythwind-Tagebuch mache. Dass ich dann immer noch mal berichte, was ist denn jetzt eigentlich passiert, wo stehen wir gerade? Und das würden wir dann natürlich kürzer halten. Aber das ist eine tolle Idee, auf den Discord zu kommen, denn von den 4 Personen, die gestern mitgespielt haben, sind 3 auf unserem Discord-Server auch, plus natürlich Frank, Lisa, Johannes und ich. Und ich bin gerade ja noch relativ pumped und deswegen bin ich auf jeden Fall offen, weiter darüber zu quatschen.
Dann würde ich sagen, Frank, auch nochmal an dich, dass du da warst.
Ja, sehr, sehr gerne.
Kommst du wieder?
Ich komme wieder. Ich hab schon gehört, es ist schon wieder was in Planung.
Ja, wir haben uns für nächste Woche schon was Schönes überlegt, aber dazu sagen wir noch nichts.
Da, bist du sicher? Ist das nicht der Punkt, wo wir die Leute jetzt schon dazu bringen müssen, wieder einzuschalten?
Okay, dann sagen wir, formulierst wir so ein bisschen schwammig. Wir haben einen, ich würde sagen, prominenten Gast aus der Spielebubble und haben uns was Interaktives ausgedacht. Nicht für die Leute, die zuhören, beziehungsweise ihr könnt auch mitdenken, aber vor allem was Interaktives im Team und mit unserem Gast.
Es wird ein Showformat. Jetzt aber schnell weg hier an die Arbeit.
Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.